Es ist ja noch nicht so lang her, da haben die Olympischen Winterspiele stattgefunden und anschließend an die Winterspiele oder Olympischen Spiele gibt es ja immer diese Paralympics, gell? Ihr habt es sicher auch mitgekriegt, wo dann die Behinderten eine eigene Olympiade haben. Und bei einer der ersten Paralympics, die gibt es ja noch nicht so lang, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, die war in den USA und bei dieser Paralympic-Olympiade ist etwas vorgefallen beim Endlauf der 400 Meter Herren. Da ist es um die Goldmedaille gegangen. Und 400 Meter, das ist für jemanden, der körperlich behindert ist, schon eine ziemliche Strecke. Das ist in dem großen Stadion eine geschlossene Runde. Und da machen sich also 8 Läufer auf den Weg, um da ums olympische Gold zu rennen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon einmal angeschaut habt. Schaut nicht so wahnsinnig attraktiv aus, wenn da 8 behinderte Personen da um die Wette laufen. Und in diesem 400 Meter Endlauf der Herren ist etwas passiert, mit dem keiner gerechnet hat. Gar nicht so weit vor dem Ziel ist der führende Läufer irgendwie gestolpert und gestürzt. Und der Läufer hinter ihm läuft nicht vorbei, sondern und übernimmt die Führung, sondern bleibt stehen und hilft dem Gestürzten wieder auf die Beine, klappt ihn auf. Unterdessen sind die anderen Läufer ebenfalls gekommen und keiner läuft vorbei, sondern alle bleiben stehen, nehmen den Gestürzten, Gestolperten in ihre Mitte, haken sich ein und laufen miteinander über die Ziellinie. Die Bilder von diesem Lauf wären sicher in der Presse untergegangen, wenn nicht das passiert wäre. Und so sind die Bilder um die Welt gegangen. Ich habe sie damals gesehen und es hat mich sehr berührt. Und ich sehe darin ein Bild für Gottes Gemeinde. So ist Gottes Gemeinde. Vieles läuft nicht so elegant und schneidig und wie es eigentlich uns vorkommt, dass es laufen sollte und könnte. Manches ist ziemlich erbärmlich anzuschauen und eher kümmerlich und behindert. Aber der Glanz und die Schönheit von der Gemeinde vom Herrn Jesus liegt nicht in ihrem Können, liegt nicht in ihrer Eleganz, in ihrer Kompetenz, in ihrer Vollkommenheit, sondern die besondere Schönheit der Gemeinde vom Herrn Jesus liegt darin, dass sie die Gestürzten aufklappt, dass sie an den Gestolperten nicht vorbeiläuft, sondern dass es darum geht, dass wir die Schwachen tragen, dass wir einander helfen, dass wir einander lieb haben. Und in der Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, wer der Schnellste ist, sondern es kommt darauf an, dass wir miteinander gemeinsam das große Ziel erreichen und uns dabei unter die Arme greifen und helfen. Das ist die Schönheit der Gemeinde Jesu. Und da eine bittet auch Gott unsere Kinder. Und wenn sie das erleben in unserer Mitte, dann werden sie Jesus lieb gewinnen. Weil er ist der Grund, der dahinter steht. Ich sehe diese ganz große Liebe immer wieder auch in den Briefen vom Apostel Paulus. Und ich möchte mit euch nur 2 Verse anschauen aus dem Kolosserbrief, ganz die allerersten Verse. wo etwas von dieser tiefen Liebe, und wenn ihr nachher das weiterlest, den Kolosserbrief, nachher kommt etwas außer von dieser Liebe, die der Paulus hat zu seinen Geschwistern in Kolosse. Und dazu muss man wissen, dass er diese Geschwister in seinem Leben nie gesehen hat. Er war nie in Kolosse. Aber er hat von ihnen gehört und er hat sie in großer Liebe auf seinem Herzen getragen. Der Paulus hat große Wegstrecken zurückgelegt in seinem Leben. Zu Fuß, in den Kutschen der damaligen Zeit, auf dem Schiff. Hat viele, viele Zeiten im Gefängnis verbracht. Wir würden sagen, total viel Leerlauf. Aber er hat gebetet in der Zeit für seine Geschwister und ihnen Briefe geschrieben. Und etwas von seiner Liebe kommt dadurch. Und da möchte ich euch gern mitnehmen, denn da heißt, so fängt es an, im Kolosser 1, Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern in Christus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Der Paulus stellt sich als erster vor, als der Gesandte, der Apostel, der Gesandte, der Botschafter. Heute ist das ja so, dass jede Regierung ihre Botschafter schickt in ein anderes Land. Das sind also von einer Regierung berufene und eingesetzte Personen, die die Aufgabe haben, dieses Land und seine Regierung in einem fremden Land zu vertreten. Und Paulus und Timotheus sind Gesandte ihres Landes. Das ist das Himmelreich. Gesandte des Himmelreiches und vertreten die Regierung dieses Himmelreiches. Und der Regent des Himmelreiches ist Jesus Christus. Und Paulus nimmt diese Aufgabe wahr, obwohl er eigentlich nicht qualifiziert dafür ist. Gell? Er hat dieses Reich noch vor kurzer Zeit mit allen Mitteln bekämpft und dort den Regenten dieses Reiches von tiefstem Herzen gehasst, nämlich Jesus. Und dann begegnet ihm Jesus vor Damaskus und krempelt das Leben von dem Paulus total um. Und ausgerechnet diesen Menschen schickt jetzt der Regierungschef des Reiches Gottes, des Himmelreiches, als seinen Botschafter in die fremde Welt. Und der Paulus wird gesandter Botschafter Jesu Christi. Und obwohl er autorisierter Botschafter ist, stellt er sich nicht über seine Mitbürger. Er nennt sie da in dieser Anrede seine Heiligen, andere kann man auch übersetzen, seine treuen Geschwister in Christus. Das ist eine viel engere Verbindung, die er da aufzeigt, als wie es in jedem Fußballverein sein kann, aber wo man sich noch so gut vertraut, das ist eine engere Verbindung als in jeder Familie, enger als Familienbande. Das ist eine Verbindung in Christus, wo Gott Menschen als Geschwister zusammenstellt als Glieder an einem Körper, wo sie fundamental voneinander abhängig sind und alle einen gemeinsamen Kopf haben, ein Haupt. Und das ist Jesus Christus, von dem alles gemeinsam ausgeht. Und ihr seid da in der Gemeinde, im Spital, dieser Leib in Christus zusammengestellt. Also ihr dürft euch da voll mit angesprochen fühlen, wenn der Apostel Paulus da zu den Kolossäern spricht, spricht auch zu den Spitalern und Kärntnern und sogar zu mir. Und diesen geliebten Geschwistern spricht der Paulus und der Timotheus da miteinander als allererstes und wichtigstes zwei Dinge zu. Und über die zwei Dinge möchte ich ganz kurz mit euch nachdenken. Zwei Dinge zu, die ausschließlich Gott geben kann. Und die gibt er seinen Kindern. Und das ist Gnade und Friede. Gnade und Friede, das sind die großen Geschenke Gottes an seine Kinder. Und der Paulus spricht sie da seinen Geschwistern im Auftrag von Gott zu. Gnade und Friede mit euch. Gnade, weil Jesus das gerechte Urteil über meine und deine Schuld getragen hat. Das gerechte Urteil an sich vollstrecken hat lassen. Deshalb gehst du und ich frei. Niemand kann uns mehr verurteilen. Niemand kann uns mehr verurteilen, weil die Verurteilung für das, was wir verbockt haben, bereits geschehen ist. Das Urteil ist vollstreckt, nicht an dir, nicht an mir, aber an Jesus. Dein Urteil ist an Jesus vollzogen worden. Das ist Gnade. Das ist die Gnade, von der wir leben. Und diese Gnade Gottes empfinden wir Menschen immer als ungerecht. Mit Recht empfinden wir das als ungerecht. Weil es ist zutiefst ungerecht. Ungerecht, weil der Schuldige, der wirklich schwer schuldig gewordene, freigeht. Und der, der nachweislich unschuldig ist, für das, was der Schuldige verbockt hat, hingerichtet wird. Und das ist zutiefst ungerecht. Das widerspricht jedem Gerechtigkeitsempfinden. Aber es ist Gnade. Davon leben wir. Das ist das, was Gott uns schenkt, uns zuspricht. Und Begnadigung bedeutet dann in weiterer Folge, in großer Freiheit leben zu dürfen. Frei vom schlechten Gewissen, frei vom sich ständig Teile zumindest von dem, was nicht so in Ordnung ist, verstecken zu müssen, sich ständig rechtfertigen und entschuldigen müssen, frei sein zu dürfen, das, was ich eigentlich bin. Das ist die Folge von der Gnade. Gnade führt in Freiheit und zum Frieden. Er spricht uns zu Gnade und Frieden. Und ich möchte mit euch diesen, das ist mir so eingefallen, diesen dreifachen Frieden mit euch anschauen. Friede, oder sagen wir es anders, Unfriede und Feindschaft wird durch Gnade besiegt. Ich muss da ein bisschen was aufbauen, damit ich euch das nachher demonstrieren kann, dass das so funktioniert. Also, Unfriede und Feindschaft wird durch Gnade besiegt. Immer, denn Gnade beseitigt ja das, was uns voneinander trennt. Gnade ist das Gegenteil von Unfriede. Es schafft Frieden. Das Trennende wird weggenommen, Gnade entsteht dadurch, dass man in die Lage gesetzt wird, das zu vergeben, was mich trennt vom anderen. Und dann zieht Friede ein. Ein dreifacher Friede, ein Friede mit Gott. Gnade, ich habe da ein Sackel mit Gnade mitgebracht. Da hat ganz viel Platz. In Wirklichkeit ist der Sackerl natürlich viel, viel größer als jedes Kleine. Aber ich wollte jetzt da nicht, ich spüre manchmal Nicolo im Kindergarten da und darf da auftreten, da ist mein Sack größer als wieder. Aber das ist der Gnadensack, ich sage ihn einmal so, okay. Gnade zieht immer hinein in den Frieden mit Gott. Gnade zieht, ist anziehend. Gnade zieht hinein mit dem Frieden mit Gott. Gnade ist der große Magnet, der mich hinzieht in den Frieden mit Gott. Im Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gnade zieht hinein in den Frieden mit Gott. Was ist das Friede mit Gott? Friede mit Gott heißt, dass sich Gott an dir so freut wie Eltern an ihrem kleinen Kind. Gnade bedeutet, Gott freut sich an dir so wie Eltern an ihrem kleinen Kind. Ich kriege das immer wieder vorpraktiziert durch mein jüngstes Enkelkind, das 8. Das wackelt da immer auf seinen kurzen Beinen, muss ständig aufgeklaubt werden, was auf die Nase fällt, rammt regelmäßig meinen Tisch ab und ja, macht in die Hosen. Gell? Macht in die Hose. Das 8. Enkelkind. Nein, mit 8 Jahren hoffe ich, dass das anders ausschaut. Keine Missverständnisse, bitte. Ja, sonst kommt meine Tochter über mich. Und obwohl das kleine Kind sich so daneben benimmt und nichts als Arbeit macht und verursacht, wird es von seinen Eltern geliebt wie sonst nichts, was sie besitzen. So geht es dem Vater im Himmel, wenn er seine Kinder anschaut. Gott schaut dich nie irgendwo distanziert an und mit einem kritischen Blick, nur wenn wir schauen, wie er heute wieder umkommt. Ich sehe schon die Stolpersteine, wo er wieder auf der Nase liegt. Der lernt ja nie und die überhaupt nicht. Na, Friede mit Gott schaut ganz anders aus. Gott freut sich an dir, wie Eltern sich an ihrem kleinen Kind freuen. Und aus der umgekehrten Blickrichtung ist es natürlich ähnlich. Ein kleines Kind läuft ständig zu seinem Vater oder seiner Mutter. Immer will es wegen jeder Kleinigkeit auf den Arm genommen werden. Deshalb haben die Mütter nachher mit der Zeit so lange Arme und einen Schaden an ihrem Kreuz, weil sie die Kinder so viel aufklauben müssen. Immer rennt das Kind zur Mama oder zum Papa, muss auf den Arm genommen werden, wenn etwas wehtut oder wenn es sich über irgendetwas freut oder wenn es hungrig ist oder wenn es sich vor irgendetwas fürchtet oder einfach wenn es miert ist, immer läuft es ganz selbstverständlich zu den Eltern. Es weiß, dass es geliebt wird. Und deshalb sucht das Kind die Arme der Eltern. Und ich habe noch kein Kind gefunden, das irgendwo komisch findet, auf den Schoß der Eltern aufzusteigen, ja, nachher in der Pubertät schon, aber immerhin vorher. Ja. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Sicherheit in den Armen der Eltern wird nicht in Frage gestellt. Das ist Friede mit Gott aus unserer Sicht her, aus der Sicht der Kinder. Das ist unser Vorrecht, so sollen und dürfen wir handeln. Und die Gnade Gottes, die über unserem Leben steht, hat alles Trennende weggenommen, sodass uns die Gnade in den Frieden mit Gott einzieht. Aber die Gnade zieht uns nicht nur in den Frieden mit Gott ein, die Gnade zieht uns auch hinein in den Frieden mit uns selber. Die Gnade hat eine große Anziehungskraft, die zieht uns nicht nur in den Frieden mit Gott, sondern auch in den Frieden mit uns selber. Es gibt Menschen, die finden niemals Frieden mit sich selber, einfach deshalb, weil sie über ihr Gewissen hinweg trampeln. Weil sie nicht achten auf ihr Gewissen und sich das angewöhnt haben und deshalb, was weiß ich, sich angewöhnt haben, ständig zu lügen oder zu betrügen, um den eigenen Vorteil irgendwo zu haben. Solche Menschen finden nicht zum Frieden mit sich selber. Gewissenlosigkeit verhindert Frieden mit sich selber. Aber ich kenne auch viele Christen, und da rede ich ein Stück von mir selber, die sich ganz schwer tun, mit sich selbst Frieden zu finden, die ständig ein schlechtes Gewissen haben, weil sie immer vor Augen haben, was sie eigentlich noch tun sollten. Eigentlich sollte ich noch. Und so kommen sie nicht zum Frieden mit sich selber. Und eigentlich hätte ich das nicht tun sollen oder hätte stattdessen jenes tun sollen. Und das schafft eine Unruhe in einem Herzen, wo wir so schwer zur Ruhe kommen. Ich weiß, ich spreche doch von mir selber. Ich bin so einer. Wir erkennen unser Versorgen, unser geringes Vertrauen in Jesus und werden von einer inneren Unruhe getrieben, wo wir es nicht zum Frieden finden. Und dann hat es mich so getröstet, als ich endlich verstanden habe oder angefangen habe zu verstehen, was im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 19 steht. Ich werde es euch vorlesen. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm, vor Gott, unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz oder das Gewissen uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht mehr verurteilt, dann reden wir freimütig mit Gott. Das hat mich so getröstet und tröstet mich immer wieder. Woran dürfen wir erkennen, dass wir neu geboren sind, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir in Jesus Christus wirklich geborgen sind? Daran, dass unser Herz, das uns ständig anklagt und verurteilt, zur Ruhe kommt, weil wir wissen und darauf vertrauen, dass Gott größer ist als das Herz, das uns ständig anklagt. Und wir dürfen zur Ruhe kommen. Aber es gibt noch einen dritten Frieden, die Gnade. Gottes zieht uns nicht nur hinein in den Frieden mit Gott, in den Frieden mit uns selber, sondern hoffentlich auch in den Frieden zu anderen Menschen. Die Gnade Gottes ist stark genug, die haltet es aus, gell? Die zieht uns sogar hinein in den Frieden mit Menschen. Glückselig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, heißt in Matthäus 5 und in Römer 12, 18. lest mal, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wer selbst die Begnadigung durch Jesus erlebt hat, wen Gott hineingezogen hat in die Gemeinschaft mit Jesus, wenn Gott hineingezogen hat in den Frieden mit Gott und mit dem eigenen Herzen, der merkt, dass die Vergebung und die Gnade Gottes stark genug ist, das zu schaffen, was ich selber niemals schaffen kann. Nämlich den zu lieben, der mir Verletzungen hinterlassen hat, die mir vielleicht mein ganzes Leben mitprägen. Das ist uns nicht möglich, aus eigener Kraft zu tun. Aber die Gnade Gottes ist so stark, dass sie es schafft, durch uns sogar die Feinde zu lieben, wozu wir nicht in der Lage sind. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn du das noch nicht kannst, deinen Feind zu vergeben und zu lieben und Versöhnung zu schaffen, dann hat das etwas zu tun damit, dass dir die Gnade Gottes noch nicht als Magnet groß genug geworden ist. Komm hin zu dieser Gnade und lass sie dir schenken, weil sie gilt nicht nur dir, sondern möchte durch dich dem anderen geschenkt werden. Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Begnadigung und Frieden haben einen Geber, und dieser Geber ist kein Mensch, sondern dieser Geber ist Gott selber. Er schenkt Gnade und Frieden. Und er schenkt es uns einfach deshalb, weil er uns lieb hat und weil wir seine Kinder sein, die kennen kann, Vater, der seine Kinder wirklich liebt, der nicht wirklich gern schenkt. Alle gute Gabe kommt von Gott. Und er schenkt so gern. Und er schenkt immer reichlich und nie knausrig. Und diese Gnade und Frieden wird nicht zitzelweise und so verabreicht, sondern er schüttet sie über uns aus. Und er ist der Geber. Gnade und Friede sind nie abhängig von deiner Stimmung, von unseren Gefühlen, die wir gerade haben, von den äußeren Lebensumständen, in denen wir gerade drinnen sind. Auf gar keinen Fall ist es abhängig von der Leistung, die wir bringen. Gnade und Friede sind immer Geschenke Gottes. Die sind so wie eine Wasserquelle, die ständig rinnt. Und die darf jeden Tag neu zu dieser Wasserquelle kommen und mich beschenken lassen. Sie fließt hinein in unser Leben, dort, wo wir die vertrauensvolle, liebevolle Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus suchen. Und dann wird sie uns geschenkt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, sagt dann der Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Nicht nur er nennt sich selber Gesandter, Botschafter, sondern er sagt dann allgemein, von uns, die wir Jesus lieb haben, von seinen Kindern, wir alle sind Gesandte an Christi Stadt. Jetzt komme ich zum Anfang zurück. Nicht nur der Paulus und der Timotheus, sondern auch du. Wenn du Jesus in deinem Herzen tragst, bist Gesandter, bist Botschafter, der Jesus und sein Reich in Österreich, in Kärnten, in Spital vertritt. Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung zur Botschafterin und zum Botschafter. Eine ganz große Ehre. Und das Kennzeichen, ich sage es noch einmal, von Botschaftern des Himmelreichs und seines Regenten, das Kennzeichen an unserem Leben sind Gnade und Frieden. Das ist das, was an den Botschaftern sichtbar werden soll. Gnade und Frieden von Gott, dass das zu sehen ist. Gottes Reich ist ein Reich der Gnade und des Friedens, das in vielen, vielen einzelnen Herzen gebaut wird. Und es wird bezeugt, verkündigt und gelebt von den Botschaftern. Gezeugt, bezeugt, verkündigt und gelebt durch schwache Botschafter. Aber das Reich gebaut und erweitert wird nur durch Jesus selber. Und das ist sehr entlastend. Wir brauchen nur Botschafter sein, nicht Erbauer. Das macht Jesus selber, hat er sich vorbehalten. Unsere Begnadigung zieht uns in den Frieden und in die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Die Gnade und die Gemeinschaft mit dem Vater schafft Frieden mit mir selber. Denn seine Gnade ist größer als das uns anklagende Herz. Und der Friede mit Gott und der Friede im Herzen schenkt uns auch die Freiheit und die Kraft, unsere Feinde lieben zu können, obwohl wir das eigentlich nicht selber schaffen können. Und so werden andere Menschen angezogen durch Gnade und Frieden. Davon bin ich ganz zutiefst überzeugt. Andere Menschen werden nicht durch die richtige Lehre zu Christus gezogen, sondern durch die Gnade und den Frieden, den sie erleben in den Kindern Gottes. Was ist die Schönheit der Gemeinde Gottes? Haben wir ganz im Anfang gehört, die Behinderten da auf ihrem Marsch. Das ist die Schönheit. Gnade und Friede soll sichtbar werden an Gottes Kindern, soll sichtbar werden in seiner Gemeinde. Das ist das, was die Welt anzieht. Das ist das, was Menschen attraktiv finden. Das ist das, was sie hinzieht zu Jesus. Und dann werden denen wir das bezeugen, die das an unserem Leben sehen, vielleicht auch eines Tages zu unseren heiligen, geliebten Brüdern und Schwestern gehören, mit denen wir zusammen, wir Behinderte, gemeinsam zum Ziel hinlaufen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, das ist so ein unbezahlbares, wunderbares Geschenk, dass du uns hier zusprichst, dass du uns gemacht hast, dadurch, dass du dein Leben gelassen hast. Gnade und Frieden. Danke für diese Ungerechtigkeit der Begnadigung, unter der deine Kinder stehen dürfen. Und diese Ungerechtigkeit einer Begnadigung, die steht jedem Menschen offen. Und wir danken dir, dass diese Gnade uns hineingezogen hat in den Frieden mit dir, dem Schöpfer. Wir danken dir, dass du nicht kritisch auf uns Orbe schaust, sondern mit unendlich großer Liebe dich freust an deinen kleinen Kindern, die so wacklert durchs Leben gehen, aber die du lieb hast und die du begleitest, denen du immer und immer wieder aufhilfst. Wir danken dir, dass wir zu dir flüchten dürfen und auf deinem Schoß und in deinen Armen die Geborgenheit erleben dürfen, die wir so dringend brauchen bei all den großen und kleinen Verletzungen, die wir in unserem Leben erleben und auch anderen zugefügt haben. Wir danken dir, dass deine Gnade uns hineingezogen hat in den Frieden mit Gott, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, dass sie uns hineingezogen hat in den Frieden mit einem ständig uns anklagenden Herzen und dass du größer bist als unser Herz und dass du uns einen Frieden schenkst, auch in der Anklage des eigenen Herzens. Wir vertrauen, wir glauben das, dass du größer bist als die Anklage, die wir selber in unserem Herzen erleben. Und wir danken dir, dass deine Gnade eine Kraft ist, die wir selber niemals aufbringen könnten, eine Kraft, die in der Lage ist, Feinde zu lieben. Die zu lieben und uns zu versöhnen, die unser Leben so nachhaltig verletzt und zerstört haben. Und wo du etwas getan hast durch deine Gnade, was neu geworden ist und wo wir es weitergeben dürfen, auch an die, wo wir im Grunde genommen unseres Herzens wissen, sie haben es nicht verdient, und dann erinnerst du uns, dass auch wir es nicht verdient haben, dass du uns gnädig bist. So wollen wir so gerne, dass du sichtbar wirst an deiner Gemeinde und dass wir gemeinsam, so wie diese Behinderten, einander aufhelfen, um miteinander das große Ziel zu erreichen. Du garantierst es uns, weil deine Gnade und dein Frieden jeden Tag neu über unserem Leben stehen. Amen.